Ja, hallo Geier, grüß dich.
Hallo Devasito.
Vor knapp 2 Monaten ist ja Werner Ablass überraschend gestorben. Ich weiß, dass du mit ihm befreundet warst, auf jeden Fall auf Facebook und auch sonst vielleicht Austausch mit ihm hattest. Und wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
Werners Ableben jetzt?
Ja.
Ja, ich habe das am Heiligabend erfahren. Das hat mich erstmal so ein bisschen geschockt. Ja, weil ich Werner sehr schätze. Und das war so so schnell halt einfach. Man konnte sich nicht darauf vorbereiten. Erstmal habe ich gedacht, so irgendwas im Facebook gelesen. Und es war nicht so richtig klar. Dann habe ich auch ganz schnell Edgar kontaktiert, weil ich weiß, dass die auch sehr nah miteinander sind. Ja, und er hat mir das dann gleich mitgeteilt. Ja, und meine Partnerin, wir waren halt hier Abend zusammen und sie mag Werner auch sehr gerne, also hat viele Bücher gelesen von ihm. Und wir waren beide so ein bisschen traurig, bedrückt irgendwie. So, das hat so seine Zeit gedauert, bis sich das so wieder so gelöst hat aus dem System. Jetzt ist es so, na, wenn ich da ab und zu mal ins Facebook gehe, ich bin da ja nicht oft, aber manchmal gehe ich rein, dann merke ich, ich vermisse den Werner, ne, weil der ja tagtäglich irgendwie was gepostet hat. Und vermisse, dass da jetzt nichts mehr kommt von ihm irgendwie. Weil das waren ja auch manchmal provokative Texte, die einer oder mich zumindest auch immer mal wieder zum Nachspüren inspiriert haben. Ja, und in Werner ist jemand gegangen, den ich in dieser Szene sehr geschätzt habe. Also einer der wenigen letztendlich, wo ich sagen könnte, ja, der spricht klar, Klartext.
Und ist Werner für dich total gegangen oder ist da was geblieben, eine Energie oder nur Erinnerungen oder?
Eine gute Frage. Werner ist gegangen und das, was Werner wirklich ist, ist immer noch hier. Aber Werner als Mensch ist einfach nicht mehr da und nicht mehr erreichbar. Und trotzdem ist es auch so. Ach, wie soll man mal sagen? Ich weiß auch nicht genau, wie ich das ausdrücken soll überhaupt. Der taucht immer mal auch wieder auf. Als Mensch in der Form, als Bild, wie ich ihn erlebt habe. Ja, die Form Werner ist nicht mehr da. Und trotzdem, jetzt hat mir auch, bevor ich hier nach Gomera gereist bin, noch jemand sein Buch gegeben, da ist ja auch eine Widmung, die er an mich und auch hier an dich da geschrieben hat. Dann lese ich hier ab und zu meine Seite und dann freue ich mich, dass ich ihn gekannt habe.
Und so seine, ich würde jetzt sagen, Hauptaussage Werners dass eben alles schon vorbestimmt ist, dass einfach das Leben abläuft wie ein Film, der schon gedreht ist. Das war für dich auch stimmig damit, oder bist du auch in Resonanz?
Na, ich bin, wie soll ich mal sagen, das sind so ein paar Sachen, die mich hier auch beim Werner ab und zu gestört haben, in den Aussagen, wenn da so eine Absolutheit drin steckt, mit so ist es. So. Es macht den Eindruck, so würde ich es ausdrücken, mir macht es den Eindruck, als ist alles determiniert. Ich würde es aber ganz anders sagen. Ich würde sagen, das, was passiert, passiert. Und wie es passiert, ist wieder abhängig, oder was passiert, ist abhängig von so vielen Faktoren. Und jetzt könnte ich sagen, mein Erleben ist so, dass so wie es hier jetzt gerade geschieht, es könnte nicht anders geschehen. Das könnte jetzt die Schlussfolgerung sein. Ja, das ist alles determinierend. Aber das kann auch schnell eine Einstellung bewirken, in der ich dann mich nicht mehr so richtig kümmere, weil sowieso alles determiniert ist. Also, weil es gibt ja Möglichkeiten, hier sich in diesem Moment wohlzufühlen oder nicht. Und man könnte sagen, ja, es ist alles determiniert, auch dass ich mich nicht wohlfühle. Es gibt aber Möglichkeiten, das zu lernen, sich wohlzufühlen. Und jetzt könnte man auch wieder sagen, auch selbst das ist determiniert und ja, ist so. Ich würde sagen, ich würde es irgendwie anders ausdrücken. So, der im Satz sagen oder im Somatic Experiencing oder was auch immer, im Leben könnte man auch sagen, gibt es Erkenntnisse. Und die Erkenntnisse scheinen eine Auswirkung zu haben auf den nächsten Schritt. Also mein Erleben hier ist nicht so, dass ich den nächsten Schritt wähle, sondern über die Erkenntnis der nächste Schritt passiert, und zwar entweder in die Richtung oder in die Richtung. Und wenn eine Erkenntnis klar ist, dann ist es ganz schwer, eigentlich den Weg des Leidens zu wählen, sag ich mal. Weil irgendwo gelernt wurde, welche Möglichkeiten es hier gibt, sich sicher zu fühlen und sicher zu sein, beziehungsweise sicher zu sein und das dann auch ins Gefühl übergehen kann. Und auf der menschlichen Ebene, wenn ich mich hier sicher fühle und auch sicher bin, dann kann ich wirklich entspannen. So, man könnte sagen, wenn das alles sowieso vorher bestimmt ist, brauche ich diesen Schritt gar nicht zu machen. Weil es ist ja, wie es ist.
Ja, aber es kann eben vorbestimmt sein, dass der Schritt gemacht wird, dann kann man ihn nicht machen. Ja. Nicht machen.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, mir ist es auch sympathisch, wie du es ausdrückst.
Ja, dieses Determinierte, das kann man oft in so eine, auch in so eine starre Haltung, einen in so eine starre Haltung bringen, ne? Und möglicherweise andere Dinge, die auch möglich sind, nicht so zu akzeptieren oder zumindest die Möglichkeit eröffnet, dass das auch möglich wäre. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Reinkarnation oder so Sachen. Auch wenn es nicht in mein Weltbild, sag ich mal, passt. Ich wüsste gar nicht, was reinkarnieren kann. Und trotzdem würde ich es nicht ausschließen, dass das möglich ist.
Ja, das ist eher eine demütige Haltung des Nichtwissens irgendwie. Ne?
Die ich jetzt gerade...
Ja.
Kann sein, ja. Es ist ja nicht mal eine Haltung, die ich mir aussuche. Ne? Das ist einfach so. Ich sehe es einfach so. Ich kann mich noch erinnern, wie ich war mal in Berlin auf dem Erleuchtungskongress oder irgendeinem Satsang-Lehrer-Treffen und habe da auch mit einigen gesprochen. Hab auch mal in einem Satsang sozusagen eine kritische Frage gestellt und wurde dann da so komisch abgebügelt von diesem Satsang-Lehrer. Und im Nachhinein, wir haben dann nachher irgendwo gesessen im Café mit ein paar dieser Lehrer auch. Und dann sagte der eine, ja, aber du nimmst es so persönlich. Sag ich, klar, ich nehme es persönlich. Aber du bist doch gar keine Person. Sag ich, ja, das stimmt. Ich nehme es trotzdem persönlich. Weil wir auch auf der persönlichen Ebene miteinander kommunizieren und sprechen. Ne? Und wenn ich eine Frage habe oder eine kritische Anmerkung und das wird irgendwie niedergebildet, ja, das nehme ich persönlich. Warum auch nicht? Das ist determiniert, könnte man sagen.
Ja, warum soll das Unpersönliche nicht mehr anscheinend was persönlich nehmen? Ne? Also wenn es das nicht geben sollte, gäbe es das Phänomen gar nicht.
Ja, weil ich mag ja auch in unserer Unterhaltung, wenn wir uns begegnen einfach, ne, und uns ernst nehmen, sage ich jetzt mal. Und schauen, was ist denn, wo ist denn unser Anliegen, ne? Wie können wir uns begegnen? Und das ist für mich alles persönlich letztlich. Ne? Weil das Unpersönliche oder das Absolute, das, was du und ich wirklich sind, mein Gott, das ist dann irgendwie verwirklicht und dann ist ja auch gut. Dann,
das verwirklicht sich in allem, auch im Persönlichen.
Auch.
Also im scheinbar Persönlichen, ja. Weil ein Grund ist alles nur scheinbar. Ich hatte mit Werner oft einen Differenzpunkt in den vielen Gesprächen und Interviews, die ich mit ihm geführt habe. Und das war irgendwie, dass er sagte, es muss immer Gegensätze geben. Ne? Also zum Beispiel Krieg und Frieden. Und das ist normal und das wird immer so sein. Und bei mir ist immer das Gefühl eigentlich, Gegensätze ja, aber in welcher Form, wie extrem die sein müssen, da ist also die, oder anders ausgedrückt, die Menschheit hat ein großes Potenzial eigentlich, um friedlicher und liebevoller miteinander umzugehen. Das konnte er nie stehen lassen. Für ihn war es immer so, wie ist es für dich?
Für mich ist es so, dass ich es nicht wirklich weiß, aber dass ich diese Möglichkeit, die du jetzt gerade genannt hast, auch sehe. Ja, das ist ein Wunsch. Das ist einfach auch ein Wunsch von mir, weil ich weiß, dass es ja möglich ist. Ne? Wir haben ja jetzt hier eine Reihe von Satsangs gehabt. Wir haben ja auch alle mitgekriegt, dass da auch eine Person öfter kam, der mit seinem unbewussten Handeln einfach viel aufgemischt hat. Und er sich gar nicht darüber im Klaren war, was der eigentlich wirklich triggert in den Leuten. Weil er von seinem Wesen her einfach auch ein ganz netter, freundlicher Mensch ist. Aber dann wurde in ihm irgendein Muster aktiv, das hat andere Leute sehr getriggert. Dann gab es auch hier diese Gerüchte, ja, man, oh, beim Gaia, im Satsang, da ist viel Aggression, weil dieser Mensch das einfach so ausgedrückt hat. Ne? So, jetzt weiß ich aber auch, dass es die Möglichkeit gibt, sich anders oder anders miteinander zu sein und zu eingetuned zu sein, zu gucken, wie sind denn gerade die Bedürfnisse hier in diesem Kontext. Und das finde ich super schön und angenehm. Und das ist so ein Wunsch von mir, dass sich das da irgendwie hin entwickelt. Vielleicht passiert es, vielleicht nicht. Ich würde das nicht so als festgelegt ausdrücken, dass es so war es schon immer, so wird es auch immer sein. Für mich gibt es hier letztendlich nur eins, was immer sein wird, und das ist das, was ich bin. Oder das, was du bist. Also das, ich nenne es ja oft das, was bleibt. Ne? Weil das, was bleibt, wenn ich das zurückverfolge, das ist bisher immer geblieben und unverändert. Und so ist das Erleben, so würde ich es ausdrücken. Und
ist das, was bleibt, immer im Bewusstsein in irgendeiner Form bei dir? Also
ja, also das ist, was heißt immer, ist auch so eine, ich weiß es nicht genau, ob ich das so sagen kann, aber ich würde mal sagen, ganz oft ist das, was bleibt.
Und in welcher Form, also als energetische Wahrnehmung, als Gefühl, als Gedanke, als Vorstellung, als Wunsch danach?
Als alles, sowohl als Bild, als auch als Gedanke, auch als Gefühl, auch als Erleben. Ich habe das ja auch schon öfter gesagt, vielleicht auch in Interviews, macht ja nichts. Es wiederholt sich ja doch immer wieder einiges. Aber es gab ja diesen Zeitpunkt, wo ich sehen konnte, hier gibt es etwas, wenn das meine Aufmerksamkeit bekommt, ist jegliche Suche, jeglicher Mangel nicht mehr vorhanden. So. Und da war mir klar, in diesem Erkenntnis, genau, das ist das, was ich will. Das ist das, was ich mir von der Erleuchtung erwarte. So, und auf einmal war diese Erwartung erfüllt. Ich musste also nicht mehr darauf warten. Und da das so erfüllend ist oder war, hat sich das dann so wie so ein Automatismus hier entwickelt. Anfangs war das eine Anstrengung auch, bewusst mit der Aufmerksamkeit da immer wieder hinzugehen, manchmal auch mit Frustrationen belegt, weil dann nicht die Erfahrung aufgetaucht ist, die ich mir gewünscht hätte. Und das wurde immer weniger und immer häufiger ging die Aufmerksamkeit sozusagen zu dem, was bleibt. Jetzt ist die Frage, wie? Jetzt fragen ja auch manchmal Leute, wie machst du das denn? Was passiert denn da genau? Und da ist sozusagen, wie das für mich passiert, ist, dass quasi die Aufmerksamkeit sich nicht mit den Farben, Formen, Erlebnissen beschäftigt, sondern mit dem, was dieses Erlebnis bemerkt. Und von daher ja, geht da ganz oft an meine Aufmerksamkeit hin, weil ich weiß, da ist Frieden. Also Frieden ist für mich so das höchste Gut. Frieden oder Freiheit ist das Gleiche, ne? Nur andere Worte.
Werden dadurch die Erfahrungen in bestimmtes Licht gesetzt oder gefärbt oder?
Die Erfahrungen haben dann nicht so einen hohen Stellenwert. Oder die Notwendigkeit oder das Bedürfnis, eine Erfahrung ändern zu wollen oder reparieren oder also ja, ändern zu wollen, genau, das taucht nicht auf. Es ist eine größere Akzeptanz vielleicht da.
Im Satsang wäre es ja auch sehr hinderlich, wenn du da die Erfahrung hättest, ich würde es gerne ändern, wie es gerade ist. Also zum Beispiel einen Menschen, der zu dir kommt.
Manchmal ist es so. Das taucht dann auf. Und ich merke halt manchmal, dass das eine Irritation in der ganzen Gruppe oder im Feld erzeugt. Und dann hätte ich das manchmal schon gerne anders. Und es geht auch wieder weg. Und da scheinen Menschen dann auch was zu lernen. Einfach indem sie mich beobachten. Oder den Ausdruck hier beobachten. Indem ich sozusagen dem, ich nenne es immer das Wesentliche oder irgendwie das, was bleibt, wenn es die Aufmerksamkeit bekommt. Und passiert ja auch wieder was im Feld.
Manchmal sieht es ja auch so aus, als wenn du aktiv eingreifst, indem du zum Beispiel sagst, ja, jetzt komm mal jetzt hier hin, wie ist es jetzt? Oder, aber das passiert auch spontan. Das ist jetzt nicht ein Eingreifen, um irgendwas zu erreichen, oder?
Kann es so pauschal gar nicht so sagen. Ne? Das kommt einfach aus dem Moment. Ich kann ja bemerken, dass manchmal Menschen sich, wenn ich eine Frage stelle, gar nicht auf die Frage hier und jetzt beziehen, sondern auf irgendwas aus der Vergangenheit erzählen. Und nicht merken, dass da eigentlich schon die Not liegt. Ne? Dass diese Vergangenheit irgendwie so eine Energie hat, das in die Zukunft zu projizieren. Und vor der Zukunft haben die meisten Menschen irgendwie Angst. Weil man malt sich so vieles aus. So, und da, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand eigentlich bereit, noch ein Stück tiefer zu schauen, dann mache ich das manchmal so und sage so, Moment mal, wie ist es denn jetzt gerade hier? Und manche Menschen haben die Neigung, gar nicht zu prüfen, wie ist es denn jetzt gerade hier? Da muss man dann manchmal vehementer sein, aber ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich irgendjemanden irgendwie bekehren oder belehren muss oder will. Es sei denn, es gibt das Interesse. Jemand fragt mich und will was lernen, will was Bestimmtes lernen. Und dann kann ich gucken, ob ich das zumindest zeigen kann, dass es lernen kann.
Manchmal macht es sogar einen Eindruck bei dir im Satsang, dass Leute vorne sind und sprechen, aber da ist also weder jetzt eine Frage an dich, auf jeden Fall als Zuhörer, Beobachter sehe ich die dann vielleicht in dem Moment nicht, noch, dass die sich irgendwie dem Wesentlichen zuwenden wollen oder erforschen wollen. Und trotzdem passiert es eben, dass du die einfach lässt, ne? Mhm. Da ist jetzt dann nicht bei dir das Gefühl, dass du denkst, ja, die Leute sind jetzt gekommen, um dich zu hören, nicht um denjenigen zu hören. Ich könnte ja denjenigen auch darauf hinweisen, hör mal, das ist alles schön und gut, was du sagst, am besten machst du mal selber eine Veranstaltung. Ne?
Ja, gibt es auch. Das hat ja auch manchmal einen Lerneffekt für Menschen. Auch da gibt es wirklich kein pauschales Verhalten von mir. Es ist manchmal so, manchmal so. manchmal ist es so, dann gebe ich auch einfach nur, also gebe ich einfach diesen Raum, dass das jetzt einfach mal so auftauchen passiert. Manchmal habe ich auch gar keine Lust, in Streit zu gehen oder in eine Argumentation oder in eine Diskussion. Obwohl der Impuls da ist, aber ich merke, das würde jetzt noch mehr aufwirbeln, dann lasse ich denjenigen einfach mal seinen Kram da raus, merke auch, dass es zumindest dem ein bisschen gut tut und dann geht es ja wieder vorbei.
Ja, gestern habe ich so erlebt, da war eben zum Schluss Mike draußen und hat gesprochen und dann kam dann irgendwann von dir der Satz, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Ne? Und irgendwie, gerade wie der Satz kam, war es ganz offensichtlich, dass das stimmte. Ne? Dass, der hat zwar ganz anders gesprochen wie du, aber irgendwie, das war einfach stimmig in dem Moment. Ne?
Ja, genau, genau. Ja. Es war auch wirklich schön, was er gesagt hat und ich kann mich zwar nicht mehr genau erinnern, aber es war irgendwie so was sehr Liebevolles und er hat irgendwie über die Liebe ein bisschen gesprochen.
Tja, über die Liebe sind wir vielleicht schon beim nächsten Thema.
Okay.
Partnerschaft. Also, seitdem ich dich kenne, hast du eigentlich immer Partnerin gehabt, mal kurze Zeit zwischendurch nicht so. Also ist für dich eigentlich das natürliche, die natürliche Form zu leben, ist mit Partnerin, würdest du das so sagen?
Für mich ist es so, dass ich gerne eine Bezugsperson habe, mit der ich mich auf Augenhöhe treffen kann, Tätigkeiten haben kann, aber auch das Wesentliche erforschen kann. Ja, ich bin gerne in Beziehung. In einer partnerschaftlichen Beziehung.
Aber wie du zum Beispiel alleine warst, warst du deshalb nicht unglücklich, oder?
Ja. Ja, das war deswegen nicht unglücklich. Also, das ist irgendwas, was seit vielen Jahren bei mir nicht auftaucht, unglücklich sein. Es gibt ja auch Leute, die mich manchmal fragen, ob ich glücklich bin. Das kann ich gar nicht bejahen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht unglücklich bin. Und es ist aber auch schön, dass du das Thema jetzt noch so ansprichst, weil es war ja auch gestern im Satzung das Thema. Wo Mike mich ja auch darauf angesprochen hat, ne, dass er da viel lieber öfters mich über Liebe sprechen hören würde. Und dann habe ich das ja auch gesagt, dass gerade Liebe ist so ein belegter Begriff, weil es immer irgendwie oder auch ganz häufig mit Partnerschaft oder Romantik oder Abenteuer oder Affäre oder sowas verknüpft wird. Und das ist nicht meine Sichtweise der Liebe. Für mich ist Liebe, Bewusstsein, Frieden dasselbe. Und Partnerschaft ist etwas, was im Bewusstsein oder im Frieden oder in der Liebe stattfinden kann. Und da können dann auch diese Gegensätze stattfinden. Kampf oder Flucht oder Streit.
Also für mich ist es leicht, Liebe in allem Unterstützenden zu sehen, zu empfinden. Also zum Beispiel die Couch, auf der du sitzt, drückt ihre Liebe oder es ist Liebe, die dir hilft, irgendwie bequem zu sitzen. Das könnte ich so sagen und empfinden.
Das ist auch eine schöne Sichtweise.
Ja, aber der Felsbrocken, der auf ein Auto fällt, wo vielleicht jemand drin sitzt oder so, ja, da fällt es mir dann schwer. Ist das auch Liebe?
Das ist zumindest irgendwas, was ich hier ausdrücken will. Und ja, man könnte auch so sehen, ne? Letztendlich von dem Auto, was dann nicht mehr fährt, das kann schon mal keinen mehr überfahren. Das kann kein Tier mehr platt fahren, keine Insekten an der Windschutzscheibe zerschmettern.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir sehen immer nur die kleinen Ausschnitte und wie es dann im Gesamtmosaik funktioniert oder welche Funktion es da vielleicht hat oder auch nicht, das können wir nicht sehen.
Ja, oder wenn jetzt das Sofa hier auf einmal, weil das Morsch unten, das Holz morsch ist, unten auf einmal zusammenbricht, würde ich sagen, oh, es liebt mich jetzt gar nicht mehr, weil es mich nicht mehr stützt. Liebe ist ja irgendwas, in meiner Sichtweise etwas, was nicht vergeht, ja, was permanent anwesend ist. Bedingungslos.
Ist quasi von dem Wesentlichen oder Höchsten oder was bleibt, nicht zu trennen. Wenn man Liebe sagt, ist einfach nur, dass man eine bestimmte Frequenz davon besonders ausdrücken will, aber man meint im Grunde das Gleiche.
Ich würde sagen, das, was bleibt, oder das Höchste oder das Wesentliche, das ist Liebe. Das ist die Art, wie ich es definiere. Ich würde nie sagen, das ist absolut so. Und wer was anderes sagt, erzählt Blödsinn. Das ist so, wie ich es hier erlebe. Oder beschreibe oder benenne. Und du drückst es jetzt irgendwie ein bisschen anders aus. Du sagst, jetzt in dem Beispiel eben, was das Sofa quasi gerade für meinen Körper macht, ist Liebe. Und ich mag das Bild. Schön, fühlt sich schön an.
Ja, und die Liebe gibt eben auch Raum, dass man es anders ausdrückt. Ne? Also, wie du gerade gesagt hast, ist für dich total okay, wenn jemand in dem Bild oder ohne Bild oder mit einem anderen Bild das anders ausdrückt. Ne? Da gibt die Liebe auch den Raum für.
Ja, genau. Ja, genau. Liebe gibt viel Raum. Ist Raum. Liebe ist Raum für alles. So erlebe ich es. Wir sagen ja in Partnerschaften häufig, ich liebe dich. Oder sowas in der Art. Was das für mich bedeutet, ist sozusagen einfach nur, ich fühle mich gerade wohl, wenn ich an dich denke oder wenn ich mit dir zusammen bin oder so, dann erzeugt das so ein Wohlgefühl. Das würde ich aber nicht, ein Wohlgefühl würde ich aber nicht als Liebe beschreiben. Das Wohlgefühl ist ein Ausdruck der Liebe, wie alles. Alles ist ein Ausdruck der Liebe. Selbst der Stein auf dem Auto.
Ja, ich sage eigentlich auch nicht, ich liebe jemanden, sondern da ist höchstens, da ist Liebe da, da passiert Liebe da. Die ist immer größer, sowieso. Also wenn es überhaupt eine Größe hat, wenn sie nicht unbegrenzt ist. Und von daher, ich liebe, hört sich an, als würde ich das schon wieder reduzieren.
Das ist halt so, haben wir es gelernt, so sagen müssen. Ja, ich sage natürlich auch gerne zu meiner Partnerin, ich liebe dich. Das ist So drücke ich es einfach aus. Weiß aber auf einer tieferen Ebene, dass es anders ist. Da ist einfach Liebe.
Ja, in dieser Liebe ist eben auch Platz jetzt für zum Beispiel den hormonellen Sachen, die passieren, wenn Menschen sich treffen und sehen und zusammenbringen, also die unsere Natur, die Natur unserer Körper, ja. Das bezeichnen ja manche auch als Liebe irgendwie oder als Partnerschaft, aber im Grunde ist es ja einfach, es sind Programme auch, die ablaufen, so natürliche Programme, ne, die Menschen, Mann und Frau zusammenbringen.
Ja. Genau. Und ich glaube, ohne diesen sexuellen Reiz oder diesen, man sagt ja auch Befriedigung, ne? Also ohne den Frieden, den das dann auch manchmal bringen kann, würden wir das gar nicht machen, ne? Dieses ganze Programm, Familie gründen, Kinder haben und so weiter und so fort. Denn wenn man sich das mal im Ganzen so überlegt, ein super anstrengendes, kostspieliges Programm. Und ich wollte das nie in der Familie haben oder Kinder haben und habe trotzdem Kinder, hatte eine Familie. Und das war mal ganz unromantisch gesagt, einfach ein biologischer Vorgang, der passieren musste. Und jetzt im Nachhinein bin ich natürlich froh, weil ich habe zwei wunderbare Söhne und wir haben häufig einen ganz, wenn wir Kontakt haben, wirklich sehr schönen Kontakt. Dann hat das Leben mir noch zwei schöne Enkelkinder geschenkt. Das ist wunderbar, also das freut mich dann auch. Und da ist auch Liebe oder ein Gefühl von, dass ich mit meinen Söhnen oder auch mit den Enkelkindern habe, das ist anders, als ich zum Beispiel mit dem Sohn meiner Partnerin habe, wo ich jetzt nicht der Vater bin. Das ist irgendwie anders. Ich würde sagen, eine andere Liebe, aber letztendlich ist es eine andere Bindung oder eine andere Verbindung, die da ist. Und die Liebe, in der das alles stattfindet, ist wieder dieselbe.
Und spürst du da zu deinen Kindern und Enkeln, ist da wirklich sowas wie eine körperliche Bindung? Also es geht ja über den Körper, weil du deine Gene quasi weitergegeben hast.
Über die. Ja, also wenn ich zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel auch einen Halbbruder, mit dem ich nie zusammengelebt habe oder so. Wir haben uns mal kurz kennengelernt. Und manchmal sehe ich auf dem Facebook, wie er Fotos von seinen Kindern postet. Und ich gucke in die Augen und sehe meine Augen. Und denke, wow. Also weil da genetisch eine Verbindung ist, ne? Ich kenne den sonst eigentlich gar nicht. Ich habe den einmal besucht oder zweimal in meinem Leben. Und sowas Ähnliches ist auch, wenn ich meine Enkelkinder anschaue oder auch meine Söhne. Weil da erkenne ich vieles von der Form her, was ähnlich ist. Und das scheint dann wieder so eine Verbindung zu geben.
Meinst du, da steckt auch dahinter so der alte Trieb, den eigenen Clan zu stärken oder zu schützen oder eben überhaupt ihn aufzubauen?
Ja. Würde ich so sagen, es scheint so zu sein. Ne?
Und wie siehst du das, wenn eben Männer zu Männer finden und Frauen zu Frauen, also und das bevorzugen, da fehlt ja eigentlich dieser natürliche Drang, sich zu reproduzieren, ist es, wie siehst du das, ist es trotzdem was absolut Natürliches für dich?
Ja. Ja, das ist was, den Drang, sich zu reproduzieren, den gibt es ja trotzdem. Ne? Der wird nur da nicht. Das passiert da halt wahrscheinlich nicht. So, wie soll ich mal sagen? Ich bin ja zum Beispiel auch seit mehr als 20 Jahren sterilisiert, also ich könnte mich gar nicht mehr vermehren sozusagen, kenne aber den Vermehrungstrieb oder den irgendwie diesen Wunsch nach Sexualität, und es scheint auch was Genetisches zu sein. Ich kann es aber gar nicht genau sagen, weißt du, ich bin da auch nicht so versiert oder gebildet.
Wenn du einer Frau begegnest, vielleicht das erste Mal, läuft da so ein Programm ab, attraktiv oder nicht attraktiv, das Einschätzen?
Ja. Ja. Genau, da laufen ganz viele verschiedene Programme ab. Es gibt vielleicht Frauen, die ich kenne aus der Vergangenheit, wenn die Erinnerung zu diesen Frauen geht, taucht bei manchen Frauen, obwohl ich noch nie Sex mit denen hatte oder sowas, auf einmal so ein Bild auf. Ganz kurz. Und bei manchen Frauen ist das gar nicht. Das läuft in sich also ganz schnell. Dass so ein Programm irgendwie läuft, kurzes Abchecken. Wäre das ein Partner, eine Partnerin oder ein sexuelles Abenteuer oder was auch immer? Ganz kurz in so Blitzen.
Und ob da jetzt eine Handlung draus wird oder was? Oder das ist ganz offen oder meistens sowieso nicht? Oder?
Also es gab Zeiten früher, da war das für mich so, wo mich das dann beschäftigt hat. Heutzutage ist es so, dass ich, wenn ich Frauen attraktiv oder erotisch so finde, dass ich das genießen kann, das zu erleben. Und da ist gar kein Impuls, dem irgendwie nachzugehen. Oder ganz selten gibt es den Impuls. Zum Beispiel bei meiner jetzigen Partnerin, da gab es den Impuls. Ja, wir haben uns ja auch irgendwann mal getroffen, weil sie eine Sitzung gebucht hat bei mir und gemerkt hat, ich bin da in ihrer Nähe gezogen. Und da gab es ziemlich schnell dann auf einmal dieses Interesse oder diesen Impuls bei mir, sie auf einer anderen Ebene kennenlernen zu wollen. Und musste dann auch ganz schnell sagen, so der therapeutischen Ebene, können wir so nicht mehr weiterarbeiten, weil das einfach das Interesse da war an der Frau als Frau und als Mensch und aber schon als also wirklich als Frau auch. Und wenn diese Energie da ist, dann ist es schwer überhaupt da auf einer therapeutischen Ebene zu arbeiten. Das geht zwar auch, ne? Aber da wusste ich, ich will da, sie will die einfach näher kennenlernen. Und dann finde ich, ist eine Therapiearbeit nicht hilfreich. Also das muss sie sich einen anderen Therapeuten suchen. Ne?
Das passt nicht mehr, da kann zu schnell Vermischung passieren.
Also ja, wir können zwar therapeutisch arbeiten, aber ich kann dann will da kein Geld für nehmen oder sowas. Und das ist aber auch wichtig, dass man diesen Abstand hat, finde ich. Dass da so ein bisschen so ein Geld dazwischen ist, auch, ne? Dass man weiß, okay, mache dann eine Therapiestunde, die kostet so viel. Und wir können natürlich schon auf bestimmten Ebenen können wir auch mit Therapieansätzen arbeiten, ne? Aber ich würde jetzt nie ihr Therapeut sein wollen und können. Oder sie meiner.
Du hast eben gesagt, dass du das genießt, wenn da so ein ganz leichter sexueller Funken vielleicht ist.
Ja.
Welche Form ist das von genießen? Also ist das, erlebst du das energetisch oder ist das ganz kurz ein Gefühl? Oder, also ich kenne es auch und es kann also ein ganz harmloser Kontakt, sage ich jetzt mal, sein. Zum Beispiel mit einer jungen Frau Sport zusammen gemacht, also Tischtennis gespielt oder so, und das ist einfach, es gibt Lebensenergie, das Leben macht Spaß, es ist lebendig, es ist fließend, es ist einfach eine Freude oder so. So würde ich es für mich beschreiben.
Ja, ich würde es auch als Genuss beschreiben, ja? So ein Genuss, der stattfindet. Und da gibt es jetzt, ja, da gibt es jetzt dann zum Glück nicht mehr unbedingt diesen Drang oder die Notwendigkeit, dass das sich jetzt irgendwie vertiefen muss oder wirklich auf eine sexuelle Begegnung ausläuft oder den Akt sozusagen. Das Genießen findet schon dann hier statt und das kann ich einfach auch genießen.
Und habt ihr dann auch eine Phase gehabt von Verliebtsein, also wo die Gefühle ja auch ein bisschen wild durcheinander gehen und was ja auch mit Ängsten verbunden sein kann? Und
ja, die Phasen haben wir immer wieder, auch jetzt noch. Also jetzt zum Beispiel bin ich ja auch jetzt schon länger nicht mehr mit ihr zusammen und ich merke, ich komme jetzt wieder auch in so eine richtige Verliebtheitsphase, wo ich schon sage, oh, bald treffen wir uns und da freue ich mich schon drauf und ja.
Wie ist es mit dem, was die Leute so Knöpfe drücken nennen, also das, was das Partner eben sich gegenseitig was auslösen, auch Unangenehmes?
Ob das bei uns passiert?
Ja.
Ja, das passiert bei uns auch. Und ich erlebe das so, dass wir beide eine große Kapazität haben, mit den eigenen Knöpfen, sage ich mal, selber umzugehen. Und das nicht in eine Projektion oder in ein Drama verwandeln zu müssen und dann jemanden irgendwie anzuklagen oder zu sagen, so, wenn du, oder erpressen, wenn du nicht so und so und so bist, dann ist das und das und das. Das läuft bei uns irgendwie nicht. Und da bin ich super froh und super dankbar. Also, es fühlt sich so an für mich, dass sie, dass bei ihr Knöpfe gedrückt werden durch meine Verhaltensweisen und andersrum. Bei mir, von meinem Gefühl her, ist es, mein Gefühl ist, dass es bei mir eher weniger ist. Scheint aber auch so daran zu liegen, dass sie einfach so ein großherziger Mensch ist, der gut in meine Arbeit, wie ich bin, passt. Und sie würde sich, glaube ich, schon wünschen, dass ich nicht so oft von ihr weg bin. Also das triggert immer wieder was in mir. Sie hätte mich am liebsten jetzt lieber bei sich, als mich jetzt im Internet anzuschauen.
Vielleicht könnt ihr das Interview euch zusammen anschauen.
Ja, ich gucke mich überhaupt nicht gerne.
Also,
ich sehe mich nicht so gerne im Internet. Auf Video oder auf Audio.
Äh, Also dieses bei sich bleiben, wenn Knöpfe gedrückt werden, setzt das eine bestimmte Sprache voraus, also eben von sich zu sprechen und nicht auf den anderen hinzuweisen.
Ja. Ja. Also wenn wir mal Dynamiken haben, die jetzt anstrengend sind, dann können wir uns sozusagen verabreden für auch mal ein Zwiegespräch. So, das heißt, spricht der eine mal 5 Minuten, Leute, was geht denn bei mir gerade so ab? Kurze Pause machen, dann spricht der andere, tauschen wir vielleicht so 3 Mal hin und her. Dann haben wir so eine halbe Stunde mal gesagt, was es zu sagen gibt, und dann fertig, dann wird es gar nicht weiter diskutiert. So. Und dann können wir uns wieder treffen, begegnen. Und ich habe auch andere Partnerschaften erlebt, wo das ein ständiges Hin und Her an Anklagen, Verteidigen, Verteidigen, Anklagen, zurück. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Da möchte ich gar nicht mehr hingehen. Da würde ich mich dann auch, wenn ich jetzt angenommen, ich lerne, würde eine andere Partnerin irgendwann mal kennenlernen, was ich gar nicht glaube, also weil es scheint so zu sein, als könnten wir wirklich miteinander alt werden. Aber mal als Hypothese, ich würde eine andere Frau kennenlernen und wir würden eine Partnerschaft, und da würde dann diese Dynamik, das würde ich nicht mehr lange mitmachen. Da würde ich gleich sehen, nein, da will ich nicht hin. Da gibt es dann auch nicht irgendwas, was diesen Preis, den ich dafür zu zahlen hätte, oder was das wert wäre.
Und würdest du auch sagen, das Wichtigste in der Partnerschaft ist einfach, dass es grundsätzlich stimmt, dass einfach die Energie so zusammenpasst, dass so viel Resonanz da ist, dass man sich einfach total wohlfühlt mit dem Menschen?
Für mich ist es wichtig, ja, und dass man sich wohlfühlt mit dem Menschen und dass man den auch lassen kann. So wie er ist. Ja, wir haben ja alle unsere Traumatisierungen irgendwie mitgekriegt, oder alle nicht, aber die meisten. Und dementsprechend gibt es ja auch Verhaltensweisen. Und wenn es dann eine Verhaltensweise gibt, zum Beispiel, die mir permanent die Knöpfe drückt, warum soll ich mich dem aussetzen? Deswegen kann ich mit jemandem trotzdem in Liebe sein, aber nicht in Partnerschaft. Also für mich ist es so.
Und die äußere Form des Partners oder der Partnerin spielt da nicht mehr so eine große Rolle, oder doch auch? Muss das auch ganz stimmig sein?
Naja, was heißt ganz stimmig? Für mich ist auch die Form, die äußere Form der Partnerin wichtig, aber nicht so richtig. Aber es gibt bestimmte Typen von Frauen, da können wir uns auf einer liebevollen Ebene treffen, aber nicht auf der Ebene von Partnerschaft. Also da für Sexualität in meinem Fall ist auch eine gewisse äußere Form wichtig. Das würde nicht mit jeder Frau oder jeder Form gehen. Es würde auch nicht gehen, wenn die Frau meinem Vorstellungen von, das wäre das ideale Model sozusagen, entspräche, aber da schwingt was auf einer ganz anderen Ebene. Das könnte schon das Parfum sein, ne? Wo ich sagen würde, nein, das geht nicht. Es gibt ja so Frauen, die sehen richtig toll aus und die schminken sich oder was weiß ich was, und das wäre mir vielleicht schon zu doll, dann würde ich schon merken, das geht nicht, ne?
Ja, das ist schon ein Mysterium, wie die Resonanzen spielen und was anziehend oder weniger anziehend Ich finde zum Beispiel hohe Stöckelschuhe, was ja viele attraktiv finden, oder die Frauen selber auch, finde ich schrecklich. Ich habe dann das Gefühl, oh, den ihr armer Körper, der da so verbogen wird, wenn die rumlaufen oder können gar nicht richtig gehen, da würde ich um so Frauen würde ich direkt einen Bogen machen. Ne? Also.
Ja, kommt drauf an. Kommt auf die Frau an. Oder auf die Stöckelschuhe.
Ja. Wenn es jetzt eine sehr schöne harmonische Beziehung ist und auch ein Zusammenfließen, jetzt auch energetisch zum Verschmelzen vielleicht zeitweise, wenn man zusammen ist, ist das irgendwie klar, dass das dann auch auf andere Lebensbereiche abfärbt? Also wird dann zum Beispiel auch das Geld automatisch zusammengeschmissen?
Bei uns ist es jetzt nicht so. Wir haben getrennte Kassen. Und da vermischt sich zwar auch immer mal was, aber da wir haben momentan getrennte Kassen. Und ich finde das gut. Da passiert nicht so viel Verwicklung. Und so erlebe ich das.
Ja, es kommt ja auch darauf an, wie man zusammenlebt. Ne? Wenn man wirklich eine Familie hat und vielleicht Kinder zusammen und so, dann ist es vielleicht eher im Fluss, ja, auch das Geld zusammen zu tun.
Ja, genau. Aber meine Partnerin und ich, wir haben sogar getrennte Wohnungen. Und die eine kostet mehr, die andere kostet weniger und so. Und ich finde das gute finanzielle Trennung. Ich finde, mag auch diese Räume, wenn jeder seinen Raum hat, den er gerne haben möchte. Ich finde das ein ganz gutes Modell derzeit. Aber es gibt auch bei uns Tendenzen oder den Wunsch, doch auch wieder zusammenzuziehen. Aber es ist im Moment gerade noch nicht so. Ne? Also für mich ist es gerade wichtig, so eine Wohnung zu haben, wo ich sage, das ist meine Wohnung. Oder da kann ich so sein, wie ich bin. Entweder aufgeräumt oder unaufgeräumt, oder ich lasse was stehen, oder ich räume es weg, oder ich esse, wenn ich Lust habe, oder gucke Fernsehen, wenn ich Lust habe. Also diesen Space habe ich einfach gerne für mich. Und merke aber auch, dass es meine Partnerin viel lieber mit mir zusammen wohnen würde. Und da wird es sich wahrscheinlich auch hinentwickeln.
Ja, es kann so stimmig sein, wie es will in der Freundschaft. Also so sehe ich es. Aber es ist auch manchmal eine Sache von Dosierung. Ne? Also selbst wenn das Zusammensein ein ganz schönes Zusammenfließen ist und sehr viel Wohlgefühl dabei ist, kann es doch sein, dass man dann auch wieder eben allein sein will und getrennt und eben ganz nur nach dem eigenen Rhythmus leben möchte, zeitweise.
Ja. Ja. Ich kenne das aus anderen Beziehungen, wo ich dann dem nicht mehr wirklich genug Bedeutung gegeben habe und dann irgendwie so eine Verbindung entstanden ist, wo ich dann auf einmal das Gefühl habe, oh, da komme ich jetzt irgendwie gar nicht mehr richtig raus. Wo ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt nicht machen, was ich gerade machen will, weil wir schon so ein Gefüge haben, wo das irgendwie als Störung so erscheinen würde. So. Und das finde ich jetzt wichtig, für mich zu wissen, was will ich nicht und wie können wir uns da arrangieren, immer wieder neu zu gucken. Ich weiß, ich kann und will auch gar nicht alle Bedürfnisse meiner Partnerin erfüllen und ich weiß, sie soll das auch nicht bei mir und kann das auch nicht bei mir. So, und da die Schnittmengen zu finden. Wo wir was wir miteinander könnten und was nicht.
Wie wichtig ist es, dass deine Partnerin versteht, was du machst und das auch fördert und vielleicht auch gut findet?
Sehr wichtig, dass sie erstmal versteht, was ich mache oder auch was mir wichtig ist, was mein Interesse ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die kein Interesse an Wahrheit, Frieden oder dem Wesentlichen hat. Also so ist es für mich. Ja. Für mich ist das wichtig, weil das ist ein Mittelpunkt meines Lebens. Und da möchte ich zumindest, dass meine Partnerin da auch davon weiß, da auch einen Zugang hat und wir da auch uns begegnen können. Es ist nicht so, dass wir viel überhaupt darüber reden. Auch zum Beispiel, wir hatten ja anfangs den Werner, und wenn wir miteinander kommuniziert haben, wir haben wenig über das gesprochen, was wir in unseren Meetings zeigen. Vielleicht so ganz bisschen. Aber da ging es mehr so eher um, ja, wie fühlen wir uns? Was tut uns gut? Manchmal mussten wir Sachen auch klären, ne, wo wir Streitigkeiten hatten im Facebook und das da auf diesem zweidimensionalen Raum auf einmal nicht mehr klären konnten. So, und dann, wenn wir uns, sobald wir uns begegnet sind und uns wieder gesehen haben, in den Augen, haben sich irgendwie alle Streitigkeiten so gelegt. Und das ist mir auch wichtig in einer Partnerschaft.
Und das Phänomen, dass Frauen, mit denen du zusammen warst, dann selber Lehrer sind, Lehrerin, das findest du ganz interessant oder ist dir total gleichgültig, was sie später machen? Oder?
Weiß ich gar nicht. Muss ich direkt mal gucken. Ja, es ist mir entweder könnte man sagen, es ist mir gleichgültig oder ich bin vollkommen okay, dann weiß ich auch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich weiß, viele meiner Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen zuletzt arbeiten irgendwie mit Menschen. Manche machen Traumaarbeit, manche machen Körperarbeit, manche machen Satsang. Ich freue mich zum Beispiel, wenn manche meiner Ex-Partnerin auch nochmal mich nutzen, sozusagen fragen, wie siehst du das? Oder kannst du mir da weiterhelfen oder mal einen Ratschlag geben, also wenn da noch so eine Verbindung bleibt. Bei manchen ist es auch nicht so. Manche kacken mich da einfach aus ihrem Leben raus irgendwie so. Ne? Was auch manchmal passiert bei, es gibt ja jetzt einige auch in der Satsang-Szene, die bei mir waren und irgendwie den letzten Schliff oder wie man das nennen will, bekommen haben und dann irgendwie so einen Impuls hatten, Satsangs zu leiten und die mich dann auch so aus ihrem Lebenslauf gecuttet haben, weil entweder bin ich da störend oder wollen gerne lieber einen anderen Lebenslauf da stehen haben. Ne? So. Das passiert.
Aber das berührt dich nicht groß, das sind halt Geschichten. Ne?
Manchmal berührt es mich, manchmal berührt es mich nicht. Manchmal kommen so Gedanken auf, wie auch das ist schade.
Findest du es sehr praktisch, wenn so in Bezug auf bestimmte Lebensbereiche das mit der Partnerin harmoniert? Also dass man zum Beispiel eben seine Ernährung ändert und zufällig passiert es bei der Partnerin gerade auch. Also was ja sehr viel, sehr praktisch ist. Ne?
Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden.
Eben, ob du das auch erlebst so, dass, und ob du das, ob dir das ganz egal ist, ob du, wenn du bestimmte Phasen vielleicht durchmachst in bestimmten Lebensbereichen und das harmoniert dann mit der Partner und was vielleicht ähnlich ist.
Ja, das ist toll, finde ich. Das, also zum Beispiel Ela erlebt schon seit ganz, ganz vielen Jahren Low Carb. Ich konnte mich dann da so ein bisschen anpassen und merke, es tut mir auch gut. Ich bin jetzt nicht so strikt da drin, aber so an ein paar ihrer Ernährungsgewohnheiten habe ich mich anpassen können und merke, es tut mir gut. Und manche Sachen tun mir nicht so gut davon und die lasse ich einfach weg. Aber ich finde es toll, wenn man da zusammen, weil oft, wenn man Sachen weglassen muss in der Ernährung, die einem eigentlich schmecken oder die sich gut angefühlt haben, als man sie gegessen hat, das ist ja manchmal so, da braucht man ja auch so ein bisschen so eine Überwindung oder so seinen inneren Schweinehund irgendwie überwinden. Und da ist es natürlich toll, wenn das beide machen, ja, weil dann kann man sich da unterstützen. Wenn jetzt, was weiß ich, meine Partnerin sagen will, ich bin jetzt nur noch vegane Rohkostlerin und ich müsste das mitmachen, damit wir miteinander gut harmonieren, das ginge nicht. Und dann habe ich einfach schon die Erfahrung für mich gemacht, dass vegane Rohkost nicht meine Ernährungsform ist auf Dauer. Das kann ich auch mal machen. Aber es tut mir nicht gut.
Und Low Carb heißt also wenig Kohlenhydrate, also zum Beispiel dann kein Getreide oder wenig.
Genau. Und bei den Gemüsen eben auch ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht die ist, die deren Kohlenhydrate jetzt nicht so gut sind wie, was weiß ich, Kartoffeln, glaube ich, und gekochte Karotten. Im Rohzustand sind Karotten, glaube ich, wieder anders. Und ja, Getreide gibt es auch, Getreide, das man nehmen kann und Getreide, das man besser nicht nimmt. Also Reis eher nicht, aber dann doch lieber Quinoa oder sowas.
Ja, wenn man merkt, dass es einem gut tut, dann ist es ja auch keine Anpassung mehr, sondern ist es mehr, kommt es ja dann auch aus einem selber, dass man das dann möchte. Und dann fällt es auch leicht. Ne?
Ja. Wir machen jetzt zum Beispiel sowas, ne, dass wir erst ab 13 Uhr überhaupt das erste Mal was essen. Das hätte ich mir vor 5 Jahren gar nicht vorstellen können. Dass ich ob hier jetzt, wie später war es, 12 Uhr oder 12:40 ich noch nichts gegessen habe bis jetzt. Ne? Und aber auch schon seit kurz vor 8 wach bin. Jetzt merke ich, das ist was, was mir gut tut. Auch wenn jetzt ich schon merke, mein Magen knurrt schon ab und zu mal. Ich habe schon Hunger. Aber dem nicht sofort nachzugehen. Weil ich mache ja auch Traumaarbeit und man kann auch seinen Körper mit Nahrung traumatisieren. Mit ständiger Nahrungsaufnahme. Es gibt ja Menschen, die haben ständig irgendwie was klein Nüsschen, ein Stückchen Schokolade, da nochmal ein Stückchen Banane, obwohl das vielleicht alles gutes Essen ist.
Einzeln aber, für sich genommen, ja.
Ja.
Und wenn man sowas macht, ist das einfach eine schlechte Angewohnheit oder steckt dann vielleicht eine frühere Traumatisierung dahinter?
Kann beides sein, ne? Kann beides sein. Kann eine Gewohnheit sein, kann. Ich kenne manche Leute, die sagen, ja, sie haben meine Zeit mit mir verbracht, was weiß ich, wenn ich in Bukarest bin, ne? Und sind die oft bei mir, sehen, wie ich mich ernähre. Machen da ein bisschen mit, ne? Wollen gar nicht mehr so viel Weizen zu sich nehmen, machen es aber ständig, weil es so eine starke Gewohnheit ist. Und das ist häufig so. Einfach auch eine starke Gewohnheit, an der man irgendwie festhält, bis man es loslässt, weil es auch wohl determiniert ist.
Und bei manchen ist es gar nicht determiniert.
Ja.
Ja. Okay. Mir fällt noch eine Sache ein, an die ich öfters denke, nämlich, dass Osho schon im letzten Jahrhundert öfters oder immer wieder gesagt hat, dass es für die Menschheit am besten wäre, wenn man eine Generation gar keine Kinder kriegen würde. Also mal 20 Jahre oder so. Und ja, der Bevölkerungswachstum ist trotzdem, ist ja nicht passiert, hat zugenommen und die Probleme dadurch sind ja auch jetzt da, eben, dass zum Beispiel Afrika von Menschen überquillt, die gerne nach Europa kommen würden. Wie siehst du das? Machst du dir über so Sachen, die du nicht selber beeinflussen kannst, direkt überhaupt Gedanken? Oder spricht dich das irgendwie an? Oder löst das was bei dir aus? Oder ist das alles zu theoretisch?
Da mache ich mir wenig Gedanken drum. Weil es ist für mich tatsächlich so, dass ich nicht weiß, was das Beste ist. Sowohl für dich als auch für mich oder für die Gesellschaft oder ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich ist das schon der Grund dafür, warum ich mir da wenig Gedanken mache. Es gibt ja jetzt ganz viele Themen, die schwierig sind. Von mir aus auch das mit dem Plastik zum Beispiel. So, da kann ich mich reinführen kann und denken, oh mein Gott, es ist schrecklich. Aber wenn ich manchmal so mit jungen Menschen spreche, dann sehe ich auch, dass davon viele Denkmöglichkeiten haben, die ich gar nicht habe. Und kann mir gut vorstellen, dass die Generation nach mir und die nächsten Generationen die Energie auch wieder nutzen können. Von der wir jetzt heute sagen, mein Gott, ist das schrecklicher, dass dieses ganze Plastik und Mikroplastik und dass es irgendeine Möglichkeit geben wird und die das entdecken werden, dass das vielleicht sogar, was wir heute als negativ sehen, irgendwann als positiv gesehen wird und gesagt, wow, toll, dass das passiert ist, weil wir können jetzt diese Energie nutzen. So kann ich mir das vorstellen. Man weiß ja, oder ich weiß zumindest, dass es Technologien gibt, die werden einfach jetzt noch nicht vermarktet, ne? Weil unser Denksystem einfach noch anders ist, unser Wirtschaftssystem. Aber es gibt ja diese Technologien auch und es gibt bestimmt Sachen, Technik, die es auch schon gibt, die kann man sich nicht mehr vorstellen. Und so. Die Idee, die Osho da gesagt hat, die habe ich jetzt gerade zum ersten Mal von dir gehört, sozusagen auch. Kann ja sein, dass das vielleicht ganz gut wäre, ich weiß, aber es ist für mich gar nicht durchführbar. Also wie soll das passieren? Ne? Dass auf einmal 20 Jahre lang keine Kinder geboren werden. Wie soll das sich verwirklichen? So.
Klar, er hat es gesagt, aber es ist nicht Realität geworden, das ist klar. Und ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen eben, es macht keinen Sinn, sich über Sachen Gedanken zu machen, die man nicht beeinflussen kann. Aber zum Beispiel mit Plastik, ich habe immer Plastiktüten dabei. Ich habe mich letztens, also zum Beispiel zum Einkaufen, schon gebrauchte Ältere. Mhm. Letztens war ich im Geschäft und wollte was kaufen, denke ich, ach, ich habe ja gar keine Plastiktüte bei mir. Es kam mir vor, als könnte ich nichts kaufen. So gewöhnt bin ich das schon. Ne?
Mhm. Ja. Fällt mir auch schwer, ohne Tasche irgendwie in den Supermarkt zu gehen.
Ja, also es sind einfach manchmal nur so Gewohnheiten, die man ändern kann.
Ja.
Ja. Ich glaube auch, dass eben auch da haben die Menschen viel Potenzial und ich glaube auch daran, dass das passiert. Also mein Gefühl ist, es ändert sich im Endeffekt dann doch zum Besseren. Ne? Ob wir das jetzt, wie wir das jetzt sehen und mitkriegen, ja, es kann sein, dass wir es nicht mitkriegen, aber.
Ja.
Gut. Hast du noch ein Thema oder eben auch zum Thema Partnerschaft oder was du gerne sagen möchtest?
Ja, meiner Partnerin, wenn sie das Interview für sich vielleicht irgendwann mal anguckt, wenn ich mal wieder irgendwo auf Reisen bin, kann ich sagen, du bist das größte Geschenk meines Lebens. Ja. Nee, mir fällt gerade nichts ein. Ich merke auch gerade, dass mir die Worte irgendwie ausgehen. Ich glaube, unser Interview ist hier irgendwie so am Ende.
Ja,
ja,
das meine ich auch. Gut, dann vielen Dank.
Namaste.